Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, schönen guten Tag zum Tagesinfo von Radio Dreieckland, das ihr jeden Werktag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr hören könnt. Ihr könnt es aber nicht nur hören, sondern ihr könnt es auch mitgestalten und mitmachen. Das heißt, Radio Dreieckland sucht nämlich immer noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, eigentlich für alle Redaktionen, ob nun für Musik oder für die Öko-Redaktion, ob für das Frauen- und Lesbenradio oder für die Internationalismus-Redaktion und natürlich auch für das Info. Ja, ich denke, dass jede Redaktion über Mithilfe ganz froh ist. Wenn ihr also Radio Dreieckland kennenlernen wollt oder wenn ihr das mal sehen wollt, wie es hier läuft, dann könnt ihr gerne mal vorbeikommen oder euch an die einzelnen Redaktionen wenden. Wann und wo sich diese Redaktionen treffen, das steht im neuen RDL aktuell, also das Informationsblatt von Radio Dreieckland. Das findet ihr in Kneipen und sonstigen bekannten, ja, oder weniger bekannten Stellen. Auf jeden Fall werdet ihr es finden, wenn ihr das wollt. Und auch, ja, hier im Radio könnt ihr das auch abholen. Auf jeden Fall, die Inforedaktion, die trifft sich jeden Donnerstag um 20 Uhr im Infobüro. Das ist hier in der Adlerstraße 12 in Freiburg. Und wenn ihr Interesse habt, da mitzumachen, dann kommt einfach mal vorbei donnerstags oder ruft an unter der Nummer 31028 und die Freiburger Vorwahl 0761. So, jetzt aber zur Themenübersicht. Wir beginnen mit Kurzmeldungen. Da geht es zum einen über das Badenwerk und zum anderen über die Zerstörung kurdischer Dörfer im Irak. In der letzten Woche berichtete Radio Dreieckland über einen Frauenhändler in Gündlingen. Die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes machte in einer Aktion gegen diese Art von Geschäfte mobil. Heute berichtet eine Vertreterin von Terre des Femmes über den Zusammenhang von Frauenhandel und Prostitution. Im nächsten Beitrag geht es um die Unterstützung der DKP-Zeitung UZ. Das sozialistische Büro in Offenbach kritisiert diese Unterstützung. Um Unterstützung wird es auch im darauffolgenden Beitrag gehen. Der zweite Freiburger Appell setzt sich erneut für die Forderung der politischen Gefangenen nach Zusammenlegung und Kommunikation zwischen drinnen und draußen ein. Ein Gespräch mit Grit Moosmann. Heute Mittag erhielten wir einen Anruf aus Italien, aus Rom, nämlich einen Bericht über die Studentinnenunruhen in Italien und deren Hintergründe. Zum Schluss, ein Mitarbeiter von Radio Dreieckland war bei der bundesweiten Aktionskonferenz gegen Faschismus und Rassismus in Frankfurt am letzten Wochenende in Frankfurt und wird darüber berichten.
Durch Aklus vom Regionalbüro in Emmendingen. Und normalerweise habe ich immer schlechte Nachrichten aus dem Dreieckland. Und jetzt habe ich endlich mal eine positive Nachricht, was ganz Erfreuliches. Nämlich das, dass das Badewerk eine Umwelttochter gegründet hat. Mal ganz kurz, was Badewerk macht hat. Die Badenwerk AG Karlsruhe wird sich künftig auch im Umweltbereich im größeren Maßstab engagieren. Nach Angaben des Vorstandssprechers Eberhard Benz hat sich das Energieversorgungsunternehmen Ende 1989 durch den Aufsichtsrat grünes Licht für die Gründung einer Gesellschaft für die Entsorgung von Abfällen geben lassen. Wie toll das schon klingt, Entsorgung von Abfällen. Die breit angelegte Aufgabenpalette soll dabei Dienstleistungen zur Vermeidung von Abfällen sowie jede Art der Entsorgung und Verwertung von Abfällen, Abwassern, Altlasten bis hin zur Müllverbrennung umfassen. Die neue Gesellschaft mit dem Namen Umweltservice Südwest Entsorgungsgesellschaft MbH mit Sitz in Karlsruhe wird dabei von der Badenwerk AG, der Saarbrücker Saartechnik und den Werlewerken AG in Emmendingen getragen. Das ist doch jetzt mal nett. Das ist doch nett, wenn eine Müllverbrennungsanlage in Zukunft von einer Umwelttochter vom Badewerk betrieben wird. Das ist doch was ganz anderes, wenn Dioxine von einer Umweltservice GmbH abgegeben werden. Also jetzt ist wirklich in Zukunft die Frage, welche Umweltschützer und Umweltschützerinnen sich jetzt noch gegen eine Müllverbrennungsanlage wehren können. Es gibt doch jetzt gar keinen Grund mehr. Gefahren, die von einer Müllverbrennungsanlage aufs Klima ausgehen, das ist doch lächerlich. Wenn die Anlage von einer Umweltfirma betrieben wird, dann kann es doch keine Gefahr geben. Das ist ja, als wenn aus einem Entsorgungspark radioaktive Stoffe abgegeben werden könnte.
Anfang Februar berichtete Radio Dreieckland Anfang Februar berichtete hier in Radio Dreieckland ein in Freiburg lebender Kurde über vergiftetes Essen in kurdischen Flüchtlingslagern in der Türkei. Die in den Lagern lebenden Kurden und Kurdinnen flohen 1988 nach einem Giftgaseinsatz der irakischen Regierung gegen das kurdische Volk in die Türkei. Dort leben sie in Zelten und Lagern in zum Teil äußerst beengten und schlechten Zuständen. Das vergiftete Essen, an dem Anfang Februar über 500 Menschen schwer und 2000 Menschen leicht verletzt wurden, ist auf alte Hefe zurückzuführen. Das behauptet jedenfalls die türkische Regierung. Die Kurden und Kurdinnen sehen das anders. Sie sprechen von gezielten Aktionen des irakischen Geheimdienstes gegen das kurdische Volk, wobei die Türkei ein solches Vorgehen, also die Vergiftung von Lebensmitteln, billigt. Hintergrund solcher Aktionen ist vielmehr die Unterdrückung des kurdischen Volkes, das im Irak eine starke Oppositionspartei bildet. Heute, Montag, der 12. Februar, ist in der Frankfurter Rundschau folgender Artikel zu entnehmen. Der Irak hat in Kurdistan entlang der Grenze zur Türkei nahezu sämtliche Dörfer zerstört, berichtete am Freitag die Menschenrechtsorganisation der Vereinigten Nationen. Außer einigen vereinzelten Weiher in den Bergen sei dort nichts mehr zu finden. Bulldozer hätten selbst die Ruinen der Dörfer eingestampft, heißt es in einem Bericht, der sich auf die Aussagen von irakischen Kurden, Lastwagenfahrern und Ärzten stützt. Bagdad hatte die Zerstörung der Dörfer auf eine Breite von 30 Kilometern entlang der Grenze mit sogenannten Sicherheitsgründen gerechtfertigt. Auch größere Städte wurden bei der Einebnung nicht ausgespart. Mehrere andere Städte wie Rania mit 120.000 Einwohner und Einwohnerinnen und Khoi Sanchak mit 60.000 Einwohnerinnen wurden bereits davon unterrichtet, dass ihnen das gleiche Schicksal droht.
Freiburg, 13. Februar 1990. Das Grün in Freiburg ist Sanierungsgebiet. Im Rahmen einer groß angelegten Umstrukturierung werden hier seit Jahren Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben, denn die Mieten steigen ins Unendliche. BewohnerInnen sehen sich gegen ihren Willen gezwungen, den Computer- und Hightech-Firmen ihre Wohnräume zu überlassen. Doch noch leben und arbeiten hier im Viertel viele Menschen und wehren sich gegen die Vergewaltigung des Viertels durch Hightech- und Computer-Yuppies. Mitten in dieser Diskussion sind die Menschen mit einem anderen Problem beschäftigt: die Altlasten. Aufgrund grob fahrlässiger Industrieproduktion der Vergangenheit ist das Grün erheblich schwermetallverseucht. Bei der Bewältigung dieser Gesundheitsschädigungen erfahren die Menschen hier von Seiten der Stadt keine Unterstützung. Die Verantwortlichen auf Seiten der sogenannten Volksvertretung fahren eine Taktik der Verzögerung und Abwiegelung. In ihren Köpfen hat Wirtschaftsförderung offensichtlich Vorrang vor Gesundheit. In einem Schreiben an die Kindertagesstätten empfiehlt jetzt das Amt für öffentliche Ordnung die Sanierungsvorschläge des staatlichen Gesundheitsamtes Freiburg für die Kita-Räume. Diese sogenannten Sanierungsvorschläge sind nicht mehr als ein billiger Putzplan und nicht mehr als die untaugliche Aufforderung an die Betroffenen, durch ihr Verhalten das Risiko einer Gesundheitsgefährdung herunterzuschrauben. Zitat aus dem Schreiben des Gesundheitsamtes:
Die Straßenschuhe sollten unbedingt in der vorderen Hälfte des Vorraumes abgelegt werden. Dies könnte vor einer quer durch den Raum laufenden Holzbank geschehen, wobei dann die Kinder sich nur im Anschluss daran um 180 Grad auf dieser Bank drehen und gewissermaßen auf der dann reinen Seite ihre Hausschuhe anziehen könnten. Erwachsene hätten hier Gelegenheit, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Zitat Ende. Ein eindeutiges Beispiel also, wie die Stadt mit schlechtem Beispiel vorangeht. Kinder und Eltern verurteilen einen solch dilettantischen Umgang der Behörden mit ihrer Gesundheit. Ebenfalls Freiburg, 13. Februar 1990. Während das Gesundheitsamt den Kindertagesstätten empfiehlt, bei Sanierungsarbeiten in der Umgebung die Fenster geschlossen zu halten, lädt die Industrie- und Handelskammer IHK zum Spatenstich für ihren Neubau in unmittelbarer Nähe ein. Der Bau dieses Projektes ist ein weiterer Teil im Rahmen der Umstrukturierung des Viertels. Der Beginn der Bauarbeiten ist verbunden mit dem Aushub von 14.000 Kubikmetern verseuchten Schutt und Erde. Als einzige Maßnahme für die Gesundheit der BewohnerInnen und ArbeiterInnen ist eine Befeuchtung bei Staubentwicklung vorgesehen. Dieser Vorsatz wurde bei anderen Baumaßnahmen im Viertel nicht eingehalten. Damit sind, entgegen der Annahme der IHK, die Bedenken der AnwohnerInnen wegen der Bleibelastung nicht ausgeräumt. Auch nicht mit der Anweisung der IHK an Architekten und Baufirmen, Zitat IHK,
so gut als möglich auf die Nerven der Anwohner Rücksicht zu nehmen.
Zitat Ende. Kinder, Eltern, AnwohnerInnen und Betroffene fordern vielmehr die Rücksichtnahme auf ihre Gesundheit, sei es durch Verschiebung des Baubeginns oder durch eine hundertprozentige Ausschließung jeglicher Gefährdung. Dies werden die Betroffenen den Herren von IHK und Stadt am Dienstagmorgen zu verstehen geben. Sie werden der Einladung folgen und ihre Vorstellung eines lebens- und gesundheitsförderlichen Verhaltens den Verantwortlichen darlegen. An diesem Ortstermin teilzunehmen, sind alle Betroffenen aufgefordert, und zwar jetzt am Dienstag, 13. Februar 1990, auf dem ehemaligen Riegeler Gelände im Grün in Freiburg, an der Schnevelinstraße um 11 Uhr. Bereits ab 10 Uhr treffen sich die Betroffenen im Infobüro zur Schwermetallbelastung in der Adlerstraße 12, hier im Viertel in Freiburg. Bis gleich am Dienstag um 10 Uhr im Infobüro Adlerstraße 12.
Frauenhändler in Gündlingen. In der letzten Woche berichteten wir über die Machenschaften eines Frauenhändlers in Gündlingen bei Breisach. Offiziell läuft das Geschäft über den Namen Tropical Partnervermittlung. Die Geschäftspraktiken sehen so aus, dass die Frauen in Zeitungsannoncen, zum Beispiel in der Badischen Zeitung, feilgeboten werden. Hinter der harmlosen Bezeichnung Partnervermittlung steckt das Geschäft mit der Armut. Denn die zum Verkauf stehenden Frauen sehen in der Auswanderung nach Europa oft die einzige Möglichkeit, ihrer Armut und Perspektivlosigkeit zu entgehen. Im Heimatland erhalten sie oft ungenügende Informationen darüber, was sie hier erwartet. Ohne Kenntnis der Sprache, der Kultur und der rechtlichen Situation sind die Frauen nach Ankunft in der Bundesrepublik dem Frauenhändler auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Meist kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich Bar- und Bordellbesitzer oder Zuhälter aus den Katalogen bedienen. In einigen Fällen werden sie nach einer Scheinheirat zur Prostitution gezwungen. Wie eng Frauenhandel und Prostitution miteinander verbunden sind, berichtet jetzt im Folgenden Gesine von der internationalen Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes.
Wir haben in unserem Flugblatt, was wir in Gündlingen in die Briefkästen geworfen haben, ja eben auch geschrieben, dass sich Frauenhändler, also Zuhälter und Bordellbesitzer, sehr oft der Heiratshandelskataloge bedienen. Und ich denke, das ist so ein Beispiel dafür, wie sehr dieser legale Heiratshandel und der illegale Frauenhandel in die Prostitution eben auch ineinander übergehen. Das ist nämlich überhaupt nicht so strikt voneinander zu trennen. Eben zum einen, was ich vorher auch schon gesagt habe, weil einfach die Ursachen ein und dieselben sind. Und eben zum anderen, weil die ganzen Geschäfte halt auch sehr dicht beieinander liegen. Also die Handelsgeschäfte, die eben mit dem Heiratshandel auch verbunden sind, da liegt die illegalen Handelswege, die liegen ganz nah. Also es ist eben so, dass zum Beispiel Frauenhändler, die im Prostitutionsmilieu arbeiten, sehr oft auch Waffenhandeln oder Drogenhändler sind, also wo dann zum Teil einfach nur dieselben Strategien benutzt werden, aber eine andere Ware. Und genauso ist es bei den Heiratshändlern. Also wir wissen von einigen Heiratshändlern, dass die mit Autos handeln auch oder vorher als Autohändler gearbeitet haben oder sonstige Handelsgeschäfte noch nebenher laufen haben. Oder der Günther Menger, welcher so der älteste und größte Heiratshändler in der BRD ist, hat zum Beispiel, bevor er mit Frauen gehandelt hat, mit Orchideen aus Thailand gehandelt. Also ich denke, das zeigt einfach auch so diese Nähe von, ja, die Nähe der Geschäfte zueinander. Es ist auch so, um nochmal so ein Beispiel zu sagen, wie Heiratshandel und Frauenhandel in die Prostitution, wie eng die zusammenliegen, dass wir wissen, dass zum Beispiel immer mehr zunimmt, dass deutsche Männer sich über Heiratshandel Frauen kaufen und die dann hier auf den Strich schicken. Also im Prinzip so ein Privatzuhältertum, was nach unserem Wissen auch immer mehr anwächst. Also es ist einfach inzwischen bekannt, dass eben ausländische Frauen eben auch als Prostituierten den Männern Geld bringen. Oder ein anderes Beispiel, was vor Jahren mal ziemlich Schlagzeilen gemacht hat, was eben auch nochmal was darüber aussagt, wie nah diese beiden Sachen zusammenliegen, ist, dass sich ein Kegelclub über einen Heiratshändler, eine philippinische Frau, gekauft hat. Und also eben als Club zusammen und offiziell einer hat sie dann geheiratet, um ihren rechtlichen Status zu sichern. Und die Frau wurde aber dann eben im ganzen Kegelclub hin und her gereicht. Also wo wirklich diese... Ja, das im Prinzip eine private Organisation der Zuhälterei und der Prostitution ist. Und da gibt's eben noch, ja, ganz viele andere Beispiele. Was mir auch noch einfällt, ist der Schlegel. Das ist auch einer der berüchtigteren Heiratshändler. Der bietet zum Beispiel als Service an Ehe auf Probe. Das heißt, seine Kunden dürfen sich Frauen mitnehmen für 2 Wochen, um die auszuprobieren. Und das ist halt unserer Ansicht nach auch was wirklich in Zwang zur Prostitution ganz direkt übergeht. Das heißt, die Frauen können sich auch nicht dagegen wehren, wenn sie nacheinander an mehrere Männer rumgereicht werden, denen sie dann sexuell zur Verfügung stehen müssen. Also eine Frau kann sich wahrscheinlich denken, was da eben auch an sexueller Gewalt alles abläuft. Und die Ja, die Frauen haben aber im Prinzip keine andere Möglichkeit, wenn sie eben hier einen Mann heiraten wollen, als das mitzumachen, diese Ehe auf Probe. Es lief auch schon mal ein Verfahren gegen diesen Hans Schlegel, diesen Heiratshändler, ist gegen den noch nichts passiert. Ja, vielleicht das so kurz noch mal zu dem ganzen Prostitutionsbereich, vielleicht.
Zukunft ist weiblich oder gar nicht. Diesen Wandspruch in der Adlerstraße machen wir zum Diskussionspunkt bei der nächsten Debatte von Radio Dreieckland.
Eine Debatte um die Zukunft der Frauenbewegung, um die Rolle von Männergruppen und um gemeinsame Perspektiven, das patriarchale System abzuschaffen.
Eine Diskussion zwischen Frauen und Männern. Am Sonntag, den 18. Februar. Hier bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz zwischen 12 und 14 Uhr.
Je mehr Menschen sich an der Diskussion beteiligen, umso lebendiger wird sie. Also schaltet das Radio an und mischt euch telefonisch ein.
Studionummer hier in Freiburg, Vorwahl 0761, Rufnummer 31028. Also am Sonntag, den 18. Februar, zwischen 12 und 14 Uhr.
Ist die Zukunft weiblich oder gar nicht?
Ich hab mir keine kleinen Kinder. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht?
Die undogmatische Linke kritisiert scharf die gewerkschaftlichen Unterstützerinnen der DKP-Zeitung UZ. Auch die DKP-Zeitung UZ ist nach der Einstellung der Gelder aus der DDR in ihrer Existenz bedroht. Doch die UZ soll weiter bestehen. Und damit sie weiter besteht, haben verschiedene Menschen, unter anderem auch Gewerkschaftsfunktionäre, für ein Weiterbestehen der Zeitung plädiert und dies in einem Aufruf in der UZ kundgetan. In diesem Aufruf wird die Einstellung der UZ als Tageszeitung bedauert und die Fortführung als Wochenzeitung erhofft. Ein Grund für die undogmatische Linke, in diesem Fall das Sozialistische Büro in Offenbach, einen offenen Brief an die Unterstützerinnen zu richten. In diesem offenen Brief wird danach gefragt, warum die UZ unterstützt werden soll, obwohl die UZ von der SED finanziert wurde und deshalb auch die Meinung der SED verbreitete. Weitere Kritikpunkte, um nur ein paar herauszugreifen, sind, dass sich die DKP in ihrer Führungsspitze noch nicht verändert hat und dass in der DKP und in der UZ bis heute keine selbstkritischen Diskussionen über ihre Arbeit und Wirkung in den Gewerkschaften stattgefunden hat. Alles in allem ist dieser offene Brief sehr provokant formuliert. Zunächst deshalb eine vielleicht verständliche Reaktion bei einem der Angesprochenen, nämlich Werner Pfennig, IG Medien-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Warum hat er die Kampagne in der UZ unterstützt?
Ich bin der Auffassung, dass es in der Bundesrepublik Pressefreiheit gibt und geben muss und dass sie verbesserungswürdig ist. Und dem dient auch das Erscheinen einer kommunistischen Tageszeitung. Und für uns als IG Medien ist außerdem wichtig, dass das ein großer Betrieb ist, in dem also jetzt auch viele Arbeitsplätze noch wegrationalisiert werden. Insgesamt für die Presselandschaft halten wir möglichst viel Vielfalt für erforderlich. Mit meiner Unterstützungsadresse an die UZ war nicht verbunden die inhaltliche Absegnung der dort erscheinenden Artikel. Was den sogenannten offenen Brief des Sozialistischen Büros betrifft, ist es einfach ein unverschämtes, anmaßendes Pamphlet, was eigentlich überhaupt keine Antwort wert ist, denn dort wird nur mit Diffamierungen und Unterstellungen gearbeitet. Und ich habe dem Sozialistischen Büro mitgeteilt, dass ich jederzeit bereit bin, über Auffassungen, Beurteilen und politische Grundsätze zu diskutieren, wenn meine Kolleginnen und Kollegen und ich in unserer Gewerkschaft das für sinnvoll halten. Aber diese Art eines sogenannten Dialogs, der sich überhaupt nicht auf meine differenzierte Stellungnahme bezieht und von mir eine Rechenschaft fordert, deren Ton mir sehr bekannt vorkommt, werde ich so nicht führen. Dieser Auseinandersetzung. Das ist also mehr als unterhalb der Gürtellinie, was da gemacht wurde. Denn die Leute, die da zitiert werden, denen dieser sogenannte offene Brief zugegangen ist, da handelt es sich ausnahmslos fast um Pressesprecher von Gewerkschaften. In der Bundesrepublik, denen man wohl weder undemokratisches Vorgehen, noch undemokratische Gesinnung oder sonst etwas dieser Art vorhalten kann. Das ist also eine üble Geschichte.
Wegen doch dieser sehr emotionalen Reaktion erfolgten dann noch einige Nachfragen an den Autor dieses offenen Briefes, Wieland Stützel von der Expressredaktion des Sozialistischen Büros.
Was sind denn deine Hauptkritikpunkte an den Unterstützerinnen der UZ?
Ich glaube, dass der Zeitpunkt, die UZ zu unterstützen, falscher nicht sein kann. Das formale Argument, und das haben wir in dem offenen Brief, den wir ja im Express veröffentlicht haben, auch deutlich gemacht, dass es um die Pressefreiheit geht, dass es um den Erhalt, also auch der UZ geht, ist äußerst vordergründig. Damit kann man auch begründen, dass es auf der Rechtsaußenseite Publikationen gibt. Damit kann man auch begründen, dass es auch eine Bildzeitung geben muss, beispielsweise, die im Übrigen von mehr Arbeitern gelesen wird als die UZ, würde ich mal sagen. Und dies ist in der Tat kein Argument. Es ist doch kein Zufall, dass zum Zeitpunkt, wo in der DDR die bekannten Ereignisse ablaufen und die DKP in die Krise gerät und die UZ in die Krise gerät, weil das Geld der arbeitenden Menschen aus der DDR jetzt nicht mehr kommt, dann zu diesem Zeitpunkt sich demonstrativ als Gewerkschafter auch noch rauszuhängen und zu sagen, wir sind für formale Pressefreiheit. Ich würde so weit gehen und sagen, dass diese Zeitung, wenn es sie nicht gegeben hätte, nie ein Verlust gewesen wäre für die Pressefreiheit in der Bundesrepublik, im Gegenteil.
Ja, und es wird zum Beispiel jetzt auch argumentiert damit, dass Arbeitsplätze erhalten werden müssen. Und es kann ja auch damit argumentiert werden, dass sich jetzt vielleicht auch die UZ in den jetzigen Zusammenhängen etwas verändert und dadurch besser wird und vielleicht nicht mehr in euren Kritikpunkten so darstellt. Was sagst du da dazu?
Also das mit den Arbeitsplätzen kennen wir. Das kennen wir als Gewerkschafter. Das kennen wir auch als Express. Das Argument ist so alt wie der Kampf beispielsweise um die Abschaltung der Atomkraftwerke. Das ist das eine. Und ich habe damit nichts gegen gesagt, dass die Beschäftigten etwa in den Druckereien oder in den Verlagen beklagen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Das ist in der Tat eine tragische Sache. In der Tat aber, denke ich, gibt es ja auch sowas wie Produktkonversion und es kann nicht darum gehen, einen Arbeitsplatz als solchen zu erhalten. Und noch zumal bei so einer Zeitung. Das Zweite ist, dass ich nicht glaube, dass die UZ sich wandelt, wenn man sieht, was sich in der DKP tut, was auch die Kommentare etwa in der UZ angeht, so denke ich, ist sie immer noch reichlich stalinistisch gegenüber dem, was sich sonst etwa in der DDR auch tut, in der SED, PDS. Auch in der UZ und in der DKP haben meines Wissens immer noch die Neostalinisten oder Stalinisten das Sagen. Da hat sich wenig geändert. Herbert Mies ist noch Parteivorsitzender, soviel ich unterrichtet bin. Also ich denke, dass es auf eine Wandlung der UZ zu setzen eine vergebliche Liebesmühe ist. Da sehe ich keine Hoffnung.
Prügelt er da vielleicht nicht auf jemanden rein, der eigentlich schon am Boden ist?
Nein, unsere Kritik war gar nicht so sehr an der UZ, dass es diese Zeitung gibt. Und dass es jetzt in der Spendenkampagne Leute gibt, die das unterstützen, das ist in der Tat deren Sache. Wir haben ja kritisiert, dass Gewerkschafter sich raushängen und für die UZ Partei ergreifen, weil sie gesagt haben, diese Zeitung berichtet über die Interessen der Arbeiterschaft, über die Interessen der Gewerkschaften. Wir brauchen ein solches Organ. Und da kann ich nur sagen, dass selbstverständlich in der Vergangenheit es immer so gewesen ist, dass in der UZ nur gestanden hat, was aufgehen durfte, eine Auseinandersetzung mit der Gewerkschaftspolitik beispielsweise, eine kritische, unabhängige Auseinandersetzung gab es nicht. Es gab dort Kommentare von Gewerkschaftern, die im Grunde lammfromm waren. Dann gab es Interviews, in denen noch einmal bestätigt worden ist, was etwa offizielle Gewerkschaftslinie ist. Im Grunde diene das nur dazu, zu sagen oder zu zeigen nach außen, dieser oder jene hochrangige Gewerkschaftsfunktionär gehört in gewisser Hinsicht zur Linie dieses Blattes, gehört zu unseren Seilschaften. Und an kritischer Berichterstattung über die Gewerkschaften selber, über die Erneuerung, Zukunftsdiskussionen oder Ähnliches, da habe ich in den letzten Jahren nichts in der UZ Wesentliches gehört.
Wie waren denn jetzt die Reaktionen der Leute, die ihr angesprochen haben? Haben die überhaupt reagiert?
Es hat bis jetzt nur ein Kollege reagiert. Ich nenne ihn auch Kollege, obwohl er in einem Schreiben an mich von Herr Stützel gesprochen hat, statt Kollege Stützel, was früher so viel geheißen hätte wie ab nach Sibirien, wenn ein Gewerkschaftskollege mit Herr angesprochen wird. Das ist der Kollege Werner Pfennig von der Industriegewerkschaft Medien. Er ist Landesvorsitzender dort und er ist in seinem Brief, ich kann das ja dann kurz mal sagen, auch an dem formalen Argument zieht er sich hoch, dass wir in einem offenen Brief an ihn ihn zu einer Rechenschaft auffordern und er das für keinen guten Stil hält. Also er kritisiert das als unjournalistische Methode. Nun haben wir das in gewisser Weise natürlich nicht als Journalismus begriffen, was wir da machen, sondern wir wollten unsere Empörung gewisserweise Ausdruck verleihen, dass jetzt Gewerkschafter, hochkarätige Gewerkschafter blauäugig so tun, als hätten sie mit der Zeitung, mit der Linie dieser Zeitung nichts zu tun und müssten quasi jetzt auch noch die Existenz eines solchen Blattes verteidigen. Ich denke aber, dass er durchaus bereit ist, wenn wir nochmal näher auf ihn eingehen, mit ihm zu diskutieren. Er war äußerst empört in seinem Brief. Wie gesagt, der Herr Stützel, das ist eine Sache, die werden wir jetzt ja wohl überleben. Vielleicht können wir irgendwann wieder Kollege zueinander sagen. Aber wie gesagt, das ist die einzige Reaktion. Ansonsten hat sich niemand gemeldet.
Heute Abend findet im Vorderhaus der Habsburger Fabrik eine Veranstaltung statt vom Freiburger Appell mit dem Titel Zusammenlegung der politischen Gefangenen jetzt zur Aktualität erneuter Anstrengung für humane Haftbedingungen. Veranstaltet wird dies eben, wie gesagt, vom Freiburger Appell mit dem Diplom-Kriminologen Helmut Jansen und zwar um 20.30 Uhr. Ich sprach jetzt über diese Veranstaltung mit Grit Mossmann, die diese Veranstaltung mit vorbereitet hat.
Eingeladen sind ja alle Leute, die sich für nach wie vor für die Situation von politischen Gefangenen interessieren und denken, dass da immer noch was getan werden muss, mehr denn je. Und wir machen die Veranstaltung ganz offiziell. Es wird überall dafür geworben, soweit das möglich ist. Das heißt, wir wollen, dass möglichst viele Leute kommen. Und Referent wird der Helmut Jansen sein. Also der wird das Hauptreferat halten, sagen wir mal so. Der ist Diplom-Kriminologe, Universität Bielefeld und hat wohl schon mehrere Veranstaltungen gemacht zu politischen Gefangenen, vor allen Dingen zum Begriff des Terrorismus, wie der vom Staat benutzt wird, auch für politische Gegner.
Und zum anderen wird ihr wahrscheinlich auch geguckt, ihr werdet sicherlich drum bemüht sein, noch aktuelle Situationsbeschreibungen so aus den Knästen jetzt mitzubringen.
Ja. Und dann also da sind wir dabei, das ist halt, weil das ändert sich ja immer, jeden Tag, jede Woche. Also so aktuell ist auch nur möglich, ist irgend so eine Kurzbeschreibung der Situation zu machen. Das wird der Michel Moos machen. Also nach Hungerstreik, was hat sich da geändert? Was hat sich nach dem Attentat auf den Chef der Deutschen Bank geändert? Und dann eben aus dieser aktuellen Situation raus so eine Begründung, warum macht der Appell jetzt überhaupt nochmal was? Warum wird da nochmal eine Initiative gestartet? Natürlich mit der Hoffnung, dass sich dann möglichst viele Leute dafür interessieren und auch am Appell selber mitarbeiten.
Jetzt gab es ja schon mal einen Freiburger Appell letztes Jahr zum Hungerstreik der politischen Gefangenen. Kannst du noch mal kurz die Entwicklung skizzieren?
Ja, ich war damals ja nicht dabei. Habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das historisch auf die Reihe zu kriegen. Ich weiß nur, dass es eine Initiative war, von, sagen wir mal, von eher friedenspolitisch christlich orientierten Leuten über Gewerkschaften bis zur grünen Friedensliste und irgendwelchen freischwebenden Menschen wie Rechtsanwälten oder ähnliches eine Initiative zu starten, besonders bezogen auf Baden-Württemberg, um für die Leute in Stammheim-Bruchsal speziell was zu ändern und mit denen auch in Kontakt zu kommen.
Und so ist auch diese zweite Initiative jetzt im Prinzip gedacht. Also die wendet sich dann an einen möglichst breiten Kreis von Unterstützer, Unterstützerinnen, also an Gruppen und auch an Einzelpersonen, die dann im Prinzip so einen zweiten Appell jetzt tragen sollen.
Grundsätzlich ist es richtig. Ja, vielleicht hat sich ein bisschen geändert, weil die Freiburger Appelle auch gemerkt haben, dass sie ja auf ziemlichen Widerstand gestoßen sind bei Staat und Justiz mit ihrem Wunsch, die Gefangenen zu besuchen oder mit denen in Kontakt zu kommen. Es gab dann auch ein bisschen Verwirrung. Also habe ich so von außen her mehr den Eindruck gehabt, dass es verwechselt oder vermischt wurde, das Anliegen, was an den Haftbedingungen zu ändern und gleichzeitig sich per Dialog mit den Gefangenen auseinanderzusetzen. Dieser Dialog geht halt nicht unter den Bedingungen. Und das ist auch inzwischen klar. Und deshalb denke ich, dass die Diskussion im Appell inzwischen deutlicher in die Richtung Haftveränderung geht und nicht mehr diesen zweiten Schwerpunkt Dialog hat, weil eben, wie gesagt, die Bedingungen gar nicht da sind.
Und die Grundforderungen werden ja wahrscheinlich auch sein, die gleichen, die damals im Hungerstreik zur Diskussion standen oder zumindest von den Gefangenen aufgestellt worden sind, Zusammenlegung in ein, zwei oder zwei große Gruppen, die Entlassung der Haftunfähigen, was hatten Sie noch?
Freie Kommunikation. Ja, das ist schon noch ein bisschen genauer, also weil wir haben ja alle Erfahrungen gemacht oder viele Leute vom Appell, wie das ist, wenn man nun da hinschreibt oder die besuchen will. Das ist ja inzwischen halt wieder schlimmer geworden. Das ist mit der Zensur, dass Sachen angehalten werden, kann nicht durchkommen, dass du bei Besuchen wieder zwei Beamte vom LKA im Rücken sitzen hast. Und also da werden die Forderungen wahrscheinlich konkreter für diese Kommunikation, dass eben Besuche ohne LKA-Überwachung stattfinden können, auch von Gruppen, dass also tatsächlich sowas stattfinden kann wie ein Gespräch.
Es kann nur noch weitergehen, wenn man noch wesentlich mehr, also politischen Druck macht, und das heißt wesentlich mehr Initiativen anschreibt, die sich da einklinken, wesentlich mehr einzelne Leute noch mit aufgreift. Wie meint ihr das jetzt zu schaffen in der Situation, wo doch ja eher die politischen Gefangenen jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit, zumindest in der allgemeinen Öffentlichkeit, im Mittelpunkt stehen?
Ja, das ist schwierig. Das ist völlig klar. Ich bin auch also nicht so furchtbar optimistisch, dass wir jetzt innerhalb von einem Monat oder zwei diese Initiative starten können. Ich begreife den Appell auch als eine Möglichkeit, unter vielen die Gefangenen zu unterstützen. Und ich denke, dass über so eine Veranstaltung, wo die vielen Fragen, die ja wahrscheinlich sehr viele Leute haben, die damals den Appell unterstützt haben und sie aber nicht diskutieren oder ja, sie halt nicht stellen im Moment, dass die vielleicht dargestellt werden können und darüber auch diskutiert werden kann. Dass es leichter ist, im Rahmen von so einer Veranstaltung, als jetzt direkt zu irgendeinem Treffen hinzukommen. Und also ich könnte mir vorstellen, klar, also damals wurde gesagt, wenn man das nochmal macht, dann muss noch viel breiter und müssen noch viel mehr. Das Anliegen muss immer da sein, wenn man eine Aktion macht, denke ich. Wenn man also politisch was arbeiten will, muss man immer das Anliegen haben, möglichst viele Menschen zu erreichen. Dass es sich immer begrenzt, ist auch klar, dass die dann aktiv arbeiten, auch immer eher eine kleine Gruppe sind. Das ist auch nichts Neues. Aber ich denke, dass trotzdem das wichtig ist, auch auf so einer Ebene, also ich sage bewusst auch, auf dieser Ebene Leute anzusprechen. Und ich denke, wir können da auch zurückgreifen. Das war ja nun auch das erste Mal, dass im Frühjahr 89 ganz andere Leute sich plötzlich für Haftbedingungen interessiert haben und sich da für Verbesserungen eingesetzt haben. Das war ja schon was Neues und darauf kann man ja auch zurückgreifen.
Nur ich denke, mit so einer Verbreiterung, das beinhaltet natürlich dann auch die Gefahr, dass du zum Beispiel so Inhalte von den Gefangenen zum Beispiel rausgibst. Ne? Also wenn du die politischen Gefangenen nur noch als Gefangene wegen politisch motivierter Straftaten bezeichnest, um vielleicht noch das Unterstützerinnenpotenzial möglichst breit zu kriegen, dann kippst du ja diesen Inhalt, also die Gefangenen selber begreifen sich ja als politische Gefangene, den lässt du ja außen vor. Und du kannst natürlich dann gucken, dass du immer mehr Gruppen findest, die sich noch für diese humanen Haft, also für humane Haftbedingungen einsetzen, aber letztendlich dann es gar nicht mehr um die Gefangenen und um ihre Anliegen geht. Ne?
Das ist klar. Das war ja das Hauptproblem wohl beim ersten Freiburger Appell. Wir diskutieren darüber. Also die paar Male, die wir jetzt zusammengesessen sind, sind da heiße Diskussionen geführt worden, über die politische Identität auch der Gefangenen. Für mich persönlich ist es zum Beispiel eine Voraussetzung, weil alles andere, wenn man denen eine politische Identität abspricht, dann befindet man sich nur wirklich auf der Seite derer, die das genau permanent tun in diesem Staat. Und darüber wird diskutiert. Dafür ist so eine Gruppe da, dafür sind die Veranstaltungen da und die Treffen da, dass eben darüber, da wird sich ausgetauscht, wird auch gestritten. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass der Titel dieser Veranstaltung heißt Zusammenlegung der politischen Gefangenen jetzt. Ich habe das Gefühl, dass diese Begriffsstreiterei gibt so nicht, also derzeit nicht in der Gruppe, die das auch vorbereitet hat. Weil irgendwo das auch klar ist inzwischen, dass die natürlich eine politische Identität haben. Also ich will jetzt nicht behaupten, das Problem sei vom Tisch im Appell, das kann auch wiederkommen. Aber wir kommen da schon durch die Diskussion auch ein ganzes Stück weiter, um auch zu erklären, warum die Gefangenen darauf auch Wert legen, natürlich. Mhm. Es ist einfach eine, wie soll ich das nennen? Wir diskutieren damit auch, was begriffen wird. Weil Leute, die sich nie mit den politischen Gefangenen befasst haben, haben Zeitung gelesen 20 Jahre, haben im Bild von irgendwelchen Monstern, die da drin sitzen. Und jetzt durch diese Auseinandersetzung kann man ja auch viel begreifen.
Ja, nur dass die Diskussion ja anscheinend bisher dann in eurem kleinen Gremium stattgefunden hat und das natürlich dann sicherlich ein wichtiger Schritt ist, mit eurem Diskussionsstand dann auch nochmal wieder in die Diskussion mit der breiteren Öffentlichkeit zu treten und dann eben auch so diese Veranstaltung durchzuführen.
Ja.
Ja, die Veranstaltung heute Abend ist also zum einen jetzt Informationsveranstaltung zur Situation der politischen Gefangenen und
gleichzeitig Auftakt für den Freiburger Appell, dass also auf der Veranstaltung wird darüber berichtet, dass der Appell wieder eine Initiative starten will und dass wir natürlich alle einladen, sich daran zu beteiligen. Und das nächste Appelltreffen wird dann sich also um das Papier, um den Appell als solchen anfangen zu streiten.
Mhm. Ja, Grit, danke ich dir, dass du ins Studio gekommen bist. Nochmal die Termine für heute Abend. Heute Abend um 20.30 Uhr im Vorderhaus Habsburger Straße 9. Veranstaltung mit Helmut Jansen, veranstaltet von den Freiburger Appellern unter dem Titel Zusammenlegung der politischen Gefangenen jetzt.
In den letzten verbleibenden 5 Minuten wird es um die bundesweite Aktionskonferenz gegen Faschismus und Rassismus in Frankfurt gehen. Den Bericht über die Studentinnenunruhen in Italien, den verlegen wir auf morgen. Ja, diese Aktionskonferenz in Frankfurt, die ist ja auseinandergebrochen. Frage an einen RDL-Teilnehmer dieser Konferenz, warum ist es auseinandergebrochen?
Ja, da gab es also zunächst mal ziemlich massive Kritik an dem BAA, dem bundesweiten Arbeitsausschuss. Das ist ein Gremium, das damals auf der ersten Bundeskonferenz in Bremen 89 initiiert wurde. Kritik dahingehend, dass dieser BAA in einer Vorbereitungssitzung im Oktober 89 ohne Wissen der Basisorganisationen die DKP und den SDAJ ausgeschlossen haben. Ausgeschlossen heißt das, dass zum Beispiel zwei Vertreter von der DKP aus der DKP ausgetreten sind und somit keine Vertreter mehr da waren und man dann gesagt hätte, ja, man streicht sie dann von der Unterstützerliste, da sie sowieso nicht mehr mitarbeiten und die stalinistische Linie könnte da nicht vertreten werden. Das war also so die fadenscheinige Erklärung von dem BAA dann, die Rechtfertigung. Das wurde natürlich so nicht hingenommen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass dieser BAA in der Hauptsache von Vertretern von Jusos und Grünen bestanden hat. Und dann war das also praktisch hinfällig. Ne? Vielleicht noch kurz zur Geschichte dieser Aktionskonferenz. Das war also die erste Konferenz im Januar 89 in Bremen. Damals initiiert von hauptsächlich von VVN-BDA. Man hat damals diesen bundesweiten Arbeitsausschuss gegründet als Ergebnis dieser Aktionskonferenz. Und die Aufgaben dieses BAA sollten Koordination der einzelnen Antifa-Gruppen vor Ort sein, insbesondere auch die Vorbereitung und Organisation des zweiten Arbeitskongresses in Frankfurt. Wie gesagt, bestehend war hauptsächlich aus Jusos, Grüne, DKP, VVN und auch andere Organisationen. Das Motto, das ist das Einzige, was ziemlich deutlich hervorgekommen ist im letzten Jahr, das war dem Hass keine Chance. Es gab dann auch, das wurde auch ziemlich weit verbreitet, auch von VVN. Und vorbereitet hat es jetzt also diese zweite Konferenz, wie gesagt, dieser BAA. Es waren dann ca. 1800 Antifaschistinnen und Antifaschisten da. Der erste Tag, da gab es auch sehr gute Ergebnisse, konstruktive Ansätze von Antifa-Arbeit und in einzelnen Arbeitsforen und AKs wurde also einige Ergebnisse, Thesenpapiere vorbereitet, die dann auf der Abschlusskundgebung bzw. Abschlussdiskussion am Sonntag dann verabschiedet bzw. diskutiert werden sollten. Und dazu kam es eben nicht. Es entstand dann, nachdem es ziemlich gut angefangen hatte, ein ziemlich großer Tumult, nachdem diese Kritik, diese Angriffe hauptsächlich aus der linken Ecke ziemlich massiv wurden. Es gab dann auch eine Forderung eines Forums mit der sofortigen Zurücknahme dieses Ausschlusses und eine entsprechende Erklärung des BAA, dass sie sich davon jetzt distanzieren sollten. Das war dann die einzige Chance noch, diese Versammlung zu retten. Stattdessen haben dann die Vertreter dieses BAAs, es waren dann nur noch zwei Stück auf dem Podium, haben dann nacheinander die Versammlung verlassen, ohne diese Erklärung, diese geforderte Erklärung, die im Übrigen mehrheitlich beschlossen wurde, abzugeben. Stattdessen hat dann der eine User-Vertreter noch gesagt, also unter diesen Voraussetzungen würde auch die Jusos diesem gesamten Koordinationsbündnis nicht mehr mitarbeiten können. Und da war dann eigentlich der Punkt, wo die Versammlung dann auseinanderbrach. Der Tumult begann, ja, und im Nachhinein blieb dann auch zu sagen, dass es also dann aufgelöst wurde. Es gab zwar da noch Versuche von anderen Kräften, die Versammlung zu retten. Es gab dann auch noch gute Ansätze, Vorschläge, wie man weiterverfahren könnte. Aber es war eigentlich dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr möglich, das durchzusetzen.
Ich erinnere mich auch noch an Demonstrationen hier in Freiburg, die auch mit Faschismus bzw. Antifaschismus zu tun hatten und die Parole dann auch hieß, Faschismus, Rassismus, also kein Faschismus, kein Rassismus, aber auch kein Sexismus. Und dieser Teil, der fehlt mir hier einfach. Also ich frage mich, ob die Veranstalter da einfach gar nicht drauf geachtet haben oder ob ihnen das egal war, weil für die Frauen wird es ja auch immer mehr so, dass durch die Zunahme der Republikaner die Frauen in ihre traditionelle Rolle gedrückt werden sollen, dass sie als Gebärmaschinen degradiert werden sollen. Um Söhne und Töchter für die Nation zu produzieren, wurde das schlichtweg vergessen?
Ja, das war also auch ein weiterer Hauptkritikpunkt am BAA, der eigentlich eine Resolution vorbereiten sollte. Das hat er dann auch gemacht. In dieser Resolution sollte dann auch solche Themen natürlich auch drin stehen. Und das war auch für viele, oder ich möchte sagen für den Großteil der Anwesenden, einfach zu schwach und zu ungenau formuliert. Das gab dann Kritik darauf, also im Vorfeld schon in den Monaten davor, vor der Konferenz, nachdem er veröffentlicht worden ist. Und daraufhin haben die dann nochmal so in Kurzfassung eine schnelle Vorlage dann verfasst und es war also dann noch eigentlich noch mehr rausgefallen aus der eigentlichen Fassung und Das war also praktisch der zweite große Hauptkritikpunkt, der da diesen Tumult oder dieses Auseinanderbrechen praktisch verursacht hat.
Ich denke, wir brauchen hier im Info nicht mehr sehr viel mehr dazu erzählen, weil die nachfolgende Redaktion, die Emdinger, nämlich da einen ausführlichen Bericht dazu bringen. Und zwar die Emdinger Redaktion, die sendet jetzt anschließend, also von 19 bis 20 Uhr. Und damit die gleich anfangen können, werde ich noch die restlichen Veranstaltungshinweise noch ganz kurz bekannt geben. Und zwar die Veranstaltung, von der vorhin gesprochen wurde, vielleicht noch mal ganz kurz die Zusammenlegung der politischen Gefangenen, nämlich eine Veranstaltung im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9, und zwar um 20.30 Uhr. Dann noch was, ein Seminar für Schüler und Schülerinnen, und zwar vom 23.02. bis zum 27. in Hohenwart, das liegt bei Pforzheim. Ja, und da geht es um inhaltliche Schwerpunkte wie die Geschichte der RAF, Gesetzesänderungen, Sicherheitsgesetze, Knast, ISO-Haft und so weiter. Eine Angehörige wird auch dabei sein. Und der Teilnahmebeitrag für Unterkunft und Verpflegung, der beträgt 45 Mark. Und telefonische Anmeldung ist nur noch möglich bis Dienstag, allerhöchstens Mittwoch, den 13.02. bzw. 14.02. und zwar beim Amt für Schülerarbeit unter der Telefonnummer 0721, das ist Karlsruhe, und dann 168345, beziehungsweise Anmeldung ist auch möglich bei Andreas, und zwar hier in Freiburg unter der Nummer 7 8894. Also wenn das jetzt zu schnell ging, dann könnt ihr ja nochmal anrufen. Ich bin noch eine Weile da. Ja, und dann gibt es noch in Waldkirch, im Autonomen Jugendzentrum in Waldkirch, einen Film. Und zwar Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv, ein Film zur jüngeren Geschichte der Region, der Protestbewegung gegen das Kernkraftwerk Wiel am Kaiserstuhl um 20 Uhr in Waldkirch. So, und jetzt zur Emdinger Redaktion.